Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute Morgen folgendes Thema, 4000 Jahre Jerusalem, das erstaunliche Panorama der Heilsgeschichte Gottes. Jerusalem ist eine der ältesten Städte der Welt, über 4000 Jahre alt. Ihre Geschichte von Blut und Tränen, von Tiefen und Höhen ist auch absolut einzigartig in der Geschichte der Städte hier auf Erden. Zum Namen Jerusalem, auf Hebräisch Jerusalem, es bedeutet so viel wie Stadt oder Gründung des Friedens. Aber es ist erstaunlich, dieses Spannungsfeld zwischen Name und heutiger Wirklichkeit. Denn keine Stadt der Welt stellt den Weltfrieden so in Frage wie gerade Jerusalem. Jerusalem, die Stadt des Friedens. Die geografische Lage Jerusalems ist auch einzigartig. Jerusalem befindet sich am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Afrika und Asien. Das ist doch strategisch einzigartig. An der Landbrücke zwischen den drei Kontinenten. Hesekiel 5, Vers 5 umschreibt das so. So spricht der Herr, der Ewige. Dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Länder rings um es her. Erstaunlich, eine Aussage, fast 2600 Jahre alt, zu einer Zeit, als die Weltgeografie noch nicht so klar war. Aber heute, wo wir den genauen Verlauf des Festlandes auf Erden kennen, müssen wir sagen, ja, es trifft die Sache im Kern. Ich habe bereits von dem Konflikt Jerusalem gesprochen. Aber da müssen wir betonen, im Zentrum des heutigen Konflikts, da steht der Tempelplatz in Ostjerusalem. Warum ist dieses Landstück so bedeutsam? Nun, die Bibel macht klar, das war der Ort des einstigen jüdischen Tempels. Nämlich vom 11. Jahrhundert vor Christus bis ins 1. Jahrhundert nach Christus. Im 11. Jahrhundert vor Christus baute Salomo den ersten Tempel auf dem Tempelberg in Ostjerusalem. Der wurde zwar später durch die Babylonier zerstört, aber schon bald danach wurde der zweite Tempel gebaut. Das war auch der Tempel zur Zeit von Jesus Christus, den wir hier im Bild sehen. Dieser Tempel wurde durch die Römer im Jahr 70 nach Christus zerstört. Und so können wir sagen, dieser Ort, der Tempelplatz in Ostjerusalem, ist das geografische Zentrum des Judentums. Aber genau an dem gleichen Ort steht heute der Felsendom, eine Moschee. Und zwar vom 7. bis zum 21. Jahrhundert nach Christus. Im Islam wird gesagt, das sei die drittwichtigste heilige Stätte des Islams. Nach Mekka und Medina käme der Tempelplatz in Jerusalem. Und es ist so, dass der Felsendom exakt auf dem Felsen gebaut worden ist, auf dem früher das Allerheiligste des jüdischen Tempels stand. Das sollte genau diesen Platz okkupieren, besetzen. Um die Überlegenheit des Islams über das Judentum zu dokumentieren. Die Kuppel des Doms wurde extra höher gebaut als die Kuppel der Grabeskirche in Ostjerusalem, um aus islamischer Sicht zu dokumentieren, der Islam ist erhaben über das Christentum. Nun verstehen wir, dass das eben zu Recht so gesagt wurde in der New Yorker Times schon vor Jahren, der Tempelplatz, es handle sich um die explosivsten Quadratmeter des Planeten. Ja, es ist eine Gefahr für die Sicherheit der ganzen Welt. Die ganze Welt beschäftigt sich mit Jerusalem heute. Aber die wenigsten Leute kennen wirklich die Geschichte und die Ursprünge und die Wurzeln Jerusalems. Und darum gehen wir eben zurück 4000 Jahre in die Vergangenheit. Im 21. Jahrhundert vor Christus lebte Abraham in Ur in Chaldäa, im heutigen Südirak. Hier sieht man übrigens die sumerische Zikkurat, also was noch übrig geblieben ist von diesem Stufenturm. Ein Abbild übrigens des etwas früheren Turmes von Babel. Da wurde der Mondgott verehrt, Nanna in Ur. Das war der Stadtgott von Ur. Abraham war ein Götzendiener. Das wird uns ganz ausdrücklich gesagt im Buch Josua. Aber plötzlich erschien der Gott der Herrlichkeit, der Gott der Bibel, der Schöpfergott, dem Abraham, nachzulesen in 1. Mose 11, 31 bis 12, Vers 3. Der wahre Gott rief Abraham aus Ur in Chaldäa heraus, um schließlich ins Land Kanaan zu gehen. Das Land, das seine Nachkommenschaft als Erbteil bekommen sollte. Abraham war gehorsam und kehrte den Göttern der Sumerer den Rücken. Und gerade auch dem Mondgott von Ur den Rücken, um ins verheißene Land zu gehen. Sein Weg führte den üblichen Weg. Man ging in der Antike nicht von Ur direkt durch die Wüste nach Kanaan, hier so von Osten nach Westen, sondern man ging über den fruchtbaren Halbmond. So nennt man das fruchtbare Gebiet im Nahen Osten, weil es so die Form von einem Halbmond ausmacht. Er ging den Euphratlauf hinauf an Babylon vorbei, hinauf in den Norden nach Haran. Dort blieb er einige Zeit stecken, ging dann aber glücklicherweise von Haran nach Süden runter ins verheißene Land Kanaan, das spätere Land Israel. Übrigens, wenn heute gesprochen wird von einer abrahamitischen Ökumene der Religionen, Islam, Judentum und Christentum verehren angeblich denselben Gott, den Gott Abrahams. Da muss man kritisch fragen, ja, welcher Gott Abrahams, der vor der Bekehrung, dessen Symbol der Mond war, oder der Gott Abrahams nach seiner Bekehrung? Das ist die Sache. Nachher hat er nichts mehr mit dem Symbol des Mondes zu tun. Und so kann man eben nicht sagen, diese drei Religionen verehren denselben Gott. Das ist überhaupt nicht wahr, denn es gibt im Leben Abrahams ein Vorher und ein Nachher. Eine Zeit vor der Bekehrung, eine Zeit nach der Bekehrung. Abraham, das wird uns berichtet in 1. Mose 14, 17 bis 20, kam bei seinen Wanderungen durch das verheißene Land schließlich auch nach Salem. Nach der Schlacht der Könige, da ging er ins Königstal, in das Tal Shaveh, das man heute Kidron-Tal nennt. Und da kam der König von Salem, der König von Jerusalem, heraus ins Tal hinab und stärkte Abraham mit Wein und Brot. Melchisedek war ein kananitischer König, der aber im Gegensatz zu den meisten übrigen Kananitern nicht von dem Schöpfergott abgefallen war, sondern er verehrte Gott, den Höchsten, denselben Gott wie Abraham und nicht Baal und all die kananitischen Götter. Und so war das eine wunderbare Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek, denn Abraham erkannte sogleich, dass Melchisedek Priester des Gottes war, den er selber auch nach seiner Bekehrung anbetete. Hier auf dem Südabhang des späteren Tempelberges, da war das Städtchen Salem, Kurzform von Jerusalem. Eine zweite Reise nach Jerusalem wird uns berichtet in 1. Mose 22. Ich lese ab Vers 2. Und Gott sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Abraham wurde in seinem Gehorsam Gott gegenüber getestet. Nach jahrzehntelangem Warten auf einen Nachkommen, über den schließlich das Volk Israel entstehen sollte, das später das Land Kanaan als sein Land aus Gottes Hand empfangen sollte, da wurde Abraham getestet, ob er bereit wäre, auch seinen Sohn zu geben, ob er bereit wäre, Gott mehr zu lieben als Gottes Gaben. Das ist der Punkt. Wir müssen uns auch immer wieder fragen, lieben wir den Geber oder lieben wir die Gaben? Und so war Abraham bereit, ins Land Moria zu gehen. Das Land Moria, das war also das Gebiet um den Tempelberg herum. Der spätere Tempelberg wird in der Bibel Moria genannt und meistens Zion. Zion und Moria ist in der Bibel derselbe Ort. Das muss man sehr betonen, weil heute ein Nachbarhügel in Jerusalem, Zionsberg, genannt wird. Aber diese Bezeichnung, Zionsberg für den Nachbarhügel, die kennen wir aus der Geschichte erst etwa seit 100 nach Christus. Das heißt, der biblische Zionsberg, das ist immer der Tempelberg, das ist der Berg Moria, auf dessen Südabhang eben schon vor 4000 Jahren das Städtchen Salem oder Jerusalem lag. Nun, Gott sagt, geh in das Land Moria. Dann wusste Abraham, wohin er gehen sollte. Und dann sagt Gott, und opfere deinen Sohn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Also nicht auf dem Berg Moria, sondern auf einem unbekannteren Hügel rund um den Berg Moria. Das ist wichtig, dass man die Bibel genau liest. Denn meistens wird ja behauptet, Abraham hätte seinen Sohn auf dem Berg Moria opfern wollen. Aber das steht nicht da. Er musste in das Land des Berges Moria gehen, Eretz Hamoria, das Land des Moria, und dort seinen Sohn auf einen der Berge dort opfern. Welche Berge gibt es da? Ja, zum Beispiel den Ölberg. Es gibt etwas weiter weg im Süden den Berg, den man heute nennt, der Berg des Bösen Rates. Dort sieht man übrigens das UNO-Gebäude und die Fahne, die darüber flattert. Und man hat rund um Jerusalem auch eben diesen Berg Zion, den ich zur Unterscheidung Zion römisch 2 nenne. Zion römisch 1, der biblische Zionsberg, Zion römisch 2, der Nachbarhügel, der Südwesthügel Jerusalems, auf dem später das urchristliche Quartier war. Auch ein wichtiger Berg. So wie der Ölberg wichtig war, auch dieser Zion 2 Berg ist wichtig. Und dann der Nordwesthügel, auch ein Nachbarberg von dem Tempelberg, das ist der Hügel, auf dem später Golgatha war, die Schädelstätte. Opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Nun, Abraham war bereit, aber Gott wollte ja nur seinen Gehorsam testen. Isaak musste nicht geopfert werden. Gott kann kein Opfer von einem sündigen Menschen brauchen. Das nützt gar nichts. Aber Abraham opferte an der Stelle Isaaks einen Widder und nannte diesen etwas unbekannteren Berg mit dem Namen Adonai Yireh. So zu lesen in 1. Mose 22, Vers 14. Der Herr wird ausersehen. Was wird er ausersehen? Nun, als Isaak und Abraham zu diesem Berg hingingen, da fragte Isaak unterwegs: Vater, du hast das alles für das Opfer da, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sagt: Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und dort haben wir bereits diesen Ausdruck ausersehen. Und da ging es darum, um das Opfer, das Gott ausersehen würde. Nun, tatsächlich, Abraham durfte dort einen Widder im Dickicht festgehalten entdecken, den hat er geopfert. Aber nach dieser Opferhandlung nennt er diesen Ort Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen. Nicht Adonai Ra'a, der Herr hat ausersehen. Adonai Yireh, in der Zukunft. Gott wird dort das wahre Opfer ausersehen, das wirklich Sünde wegnimmt. Und so war das eine Prophetie auf den Messias. Aufgrund dieser Stelle konnte man also schon vor 4000 Jahren wissen, das wahre Opfer, das stellvertretende Opfer für uns Menschen, die wir vor Gott schuldig geworden sind, alle, das wird auf einem Nachbarhügel, also einem Hügel in der Nähe des Berges Moria stattfinden. Eine ganz erstaunliche Prophetie. Und nun sehen wir hier nochmals der höchste Punkt des Tempelberges, der Felsen, heute im Felsendom auf Moria. Und da drüben auf dem Nachbarhügel, da sieht man die Kuppel der Grabeskirche, die übrigens nach den archäologischen Erkundungen der vergangenen Jahren eindeutig der richtige Ort ist von Golgatha. Einfach durch diese götzendienerische Kirche geschändet, aber es ist der richtige Ort. Genauso wie der Fels da auf dem Tempelberg, auf dem die Moschee heute ist, der richtige Fels ist des einstigen Allerheiligsten. Sieht man diese Nähe, Kuppel zu Kuppel, Adonai Yireh hier, Moria da. Und noch etwas, zur Zeit Jesu war eben dieser Ort der Kreuzigung tatsächlich außerhalb der Stadt. Heute ist es innerhalb der Altstadt. Aber in den 30er Jahren war das außerhalb, ganz in der Nähe von dem Gennat-Tor, das man in den vergangenen Jahren ja ausgegraben hat, das direkte Tor Jerusalems, das nach Golgatha hinaus führte. Und Hebräer 13 sagte, dass der Herr Jesus außerhalb des Tores gelitten hat. Nun, Abraham hatte einen Nachkommen, Isaak. Isaak heiratete und sie bekamen Kinder, aber über Jakob sollte diese Linie der Verheißung weitergehen. Jakob hatte 12 Söhne und die heirateten alle auch. Und schließlich, infolge einer Hungersnot, mussten die Nachkommen Abrahams in Ägypten Zuflucht nehmen. Die ganze Dynastie, kann man sagen, mit Vater Jakob, dem Enkel Abrahams, ging nach Ägypten hinunter für 215 Jahre. Und dort in Ägypten, im Nildelta, wurde Abrahams Großfamilie ein Volk. Und zwar mit einem Bevölkerungswachstum, das so zu den hohen Zahlen des Bevölkerungswachstums, das man in der heutigen Zeit noch findet, reicht das, um von dieser Großfamilie in 215 Jahren auf dieses große Volk Israel zu kommen, das dann beim Exodus unter Mose auszog. Aber da habe ich schon vorgegriffen. Am Ende dieser 215 Jahren in Ägypten wurde Israel von den Ägyptern versklavt, unterdrückt. Und dann kam der große Moment. Nach biblischer Chronologie, im Jahr 1606 vor Christus, da konnte das Volk Israel aus der Gefangenschaft hinausgehen, aus Ägypten hinausgehen in die Freiheit. Das ist der Auszug aus Ägypten nach strenger biblischer Chronologie. Die 10 Plagen, die über Ägypten kamen, waren die Konsequenz der Unterdrückung Israels. Gott sagte schon zu Abraham, damals bei der Berufung in Ur, 1. Mose 12, Vers 3, wer dich segnet, den werde ich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich fluchen. Dem werde ich fluchen. Und Ägypten hatte damals Israel geflucht mit der Sklaverei. Und so kam es zum Zusammenbruch des ägyptischen Reiches durch die 10 Plagen. Das Sklavenvolk ging in die Freiheit. Der Weg führte zunächst durchs Rote Meer in die Sinai-Halbinsel. Und dort in der Wüste, am Fuß des Berges Horeb, gab Gott Israel die 10 Gebote. Eine Zusammenfassung des Gesetzes, das Gott Israel gab. Und dieses Gesetz zeigte Israel, was seine Forderungen sind, wie heilig Gott ist, was er vom Menschen verlangt, grundsätzlich. Und schon bald merkten die Israeliten, wir sind gar nicht fähig, diese Gesetze einzuhalten. Die Gesetze beweisen vielmehr, dass wir Sünder sind. Aber das musste zuerst bewiesen werden. Und wenn man versucht, diese Gebote einzuhalten, dann merkt man, in uns gibt es ein Gesetz, das genau das Gegenteil möchte von dem, was Gottes Gesetz sagt. Wenn Gott sagt, du sollst, dann merken wir in uns ein Gesetz, einen Drang, genau das nicht zu tun. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht, merken wir diesen Drang, genau das tun zu wollen. Und das zeigt, in uns steckt ein riesiges Problem, das Problem der Sünde in uns. Aber so schön, in Verbindung mit der Gabe des Gesetzes, gab Gott auch Anweisungen zum Bau eines transportablen Tempels. Die Stiftshütte wurde am Fuß des Horebs in der Sinai-Wüste gebaut. Und in diesem transportablen Tempel spielte ganz zentral das Thema Erlösung durch Stellvertretung eine Rolle. Wenn ein Israelite gemerkt hatte, ich habe mich versündigt gegen Gott, ich habe seine Gebote gebrochen, dann gab es einen Weg zurück zu Gott. Und zwar, wie man hier sieht, bei der Stiftshütte gab es nur einen Zugang hier im Osten. Ein Weg, um zu Gott zurückzukehren, der da in der Stiftshütte im Allerheiligsten wohnte. Einen Weg, eine Türe. Das erinnert uns übrigens an die Worte Jesu in Johannes 10, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Wer durch Jesus Christus zu Gott kommen will, der findet die Rettung. Und wir sehen, sobald man hineingeht in den Vorhof, sieht man da zentral den Altar. In 3. Mose 5, Vers 5 steht, und es soll geschehen, wenn er sich in einem von diesen verschuldet, so bekenne er, worin er gesündigt hat, und er bringe sein Schuldopfer dem Herrn für seine Sünde, die er begangen hat. Also der Schuldige musste vor Gott bekennen, was genau sein Vergehen war. Und dann musste er ein unschuldiges Opfer schlachten. Tiere sündigen ja nicht. Ein Schaf kann nicht sündigen. Hat ja auch keine Erkenntnis Gottes und des Gesetzes. Aber er musste ein unschuldiges Tier schlachten. Und auf dieser Grundlage bekam der Israelit Vergebung. Es brauchte also Reue über die Schuld, Sündenbekenntnis, dass man Gott sagt im Gebet, worin man schuldig geworden ist, und die Anerkennung, dass durch Tod und durch das vergossene Blut Vergebung möglich ist. Auch das war alles ein Hinweis auf das wahre Opfer, das einmal im Land Moria auf einem der Berge von Gott selber dargebracht werden sollte. Die Israeliten konnten aus dem Alten Testament wissen und erkennen, diese Tieropfer waren nur Symbole als Hinweise auf den Messias. Ganz ausdrücklich so erklärt in Jesaja 53 im Alten Testament. Israel musste eine Reise unternehmen von 40 Jahren in der Wüste, bis sie schließlich ins verheißene Land kamen. Am Ende der 40 Jahre fand die letzte Lagerung statt, jenseits des Jordans, gegenüber von Jericho, auf heute jordanischem Boden. Und dort hielt Mose 8 Abschiedsreden, die alle im 5. Buch Mose übermittelt sind. Wir sehen hier auf dem Bild Jericho, die Palmenstadt, eine Oase, eine subtropische Oase in der Wüste, ganz nahe beim Toten Meer. Und da schauen wir direkt hinüber an den Ort, wo die letzte Lagerung Israels jenseits des Jordans stattgefunden hatte. Da hielt Mose in den Ebenen Moabs, in den Gefilden Moabs, seine Abschiedsrede. Und diese Rede war sehr wichtig, denn Mose erklärte, wie man die Gebote, die Israel während der Wüstenwanderung bekommen hatte, in den 5 Büchern Mose, also zuerst in den 4. Aber im 5. Buch Mose erklärt Mose, wie man diese Gesetze aus der Situation der Wüste auf die neue Situation im verheißenen Land anwenden sollte. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, was in 5. Mose 12, 13 steht, im Blick auf die Opfer. Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an jedem Ort opferst, den du siehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird, dort sollst du deine Brandopfer opfern. Also, diese Opfer sollten nicht irgendwo dargebracht werden, sondern in der Stiftshütte. Und die Stiftshütte, die sollte an einem ganz bestimmten, auserwählten Ort im Land stehen. Dieser Ort wird in 5. Mose 21 Mal erwähnt. 3x, 7x. Nie wird der Name des Ortes genannt. Immer nur der Ort, den der Herr erwählen würde. Mose starb, nachdem er das Land vom Berg Nebo aus gesehen hatte. Und dann führte Josua das Volk über den Jordan ins Land. Die erste Festung, die Israel entgegentrat, war Jericho. Übrigens die Stadt des Mondes. Jericho heißt Mondstadt. Ja, und schließlich fielen auf wundersame Art, so beschreibt uns das Josua 6, die Stadtmauern Jerichos nach außen runter zu einer Rampe, sodass die Israeliten darüber einsteigen und die Stadt erobern konnten. Hier sehen wir Überreste dieser massiven Zyklopenmauer. So nennt man Mauern, die mit dieser Art von Steinen so aufgeschichtet ist. Aus der mittleren Bronze 2b. Das ist nach säkularer Datierung ungefähr 1550 vor Christus. So 20 Jahre rauf, 20 Jahre runter. Das ist alles möglich in der Archäologie. Aber mit der biblischen Chronologie können wir rechnen, 1606, Exodus, 40 Jahre Wüstenwanderung, 1566, Eroberung Jerichos. Jawohl, das sind die Mauern von Josua. Und die Ziegelmauer, die oben auf der Zyklopenmauer stand, mehrere Meter, die fiel darunter, sehen wir hier die Überreste, sodass es eine Rampe wurde, wie Josua 6 uns deutlich macht, über die Israeliten in die Stadt einsteigen konnten. Fantastisch, nicht wahr? Da die heruntergefallenen Tonziegel, hier die untere Zyklopenmauer, die bis auf eine Höhe von 4,7 Metern noch heute steht. Eine andere Sicht, hier. Nach Jericho ging die Eroberung des Landes sukzessiv weiter, dann auch nach Norden, über das heutige Westjordanland bis nach Galiläa. Aber ganz wichtig war natürlich Shiloh. Josua 18,1 berichtet uns davon, wie die Stiftshütte in Shiloh aufgestellt wurde. Und hier sehen wir die alten Mauern, die die Israeliten um die Stiftshütte herum gebaut hatten, in Shiloh. Und ich habe gerade vor kurzer Zeit da ausgemessen, die Distanz der Mauern. Und das ist genau in dem Bereich von 28 bis 30 Metern. Und da passt genau die Stiftshütte in ihrer Breite, 50 Königsellen breit, also 50 mal 52,5 Zentimeter, passt wunderbar hinein. Und der höchste Punkt dieses heiligen Bezirks, der etwa 400 Meter lang ist, befindet sich hier. Also da ist offensichtlich der Standort der Stiftshütte gewesen, unter Josua. Die Eroberung des Landes unter Josua dauerte 6 Jahre. Nach dem Tod Josuas lesen wir in Richter 1, Verse 8 und 21, da eroberte der Stamm Juda auch die kananitische Stadt Jerusalem. Aber unvollständig, denn die Stadt ging wieder verloren durch die Untreue Israels in der Zeit nach Josua. Ja, die Richterzeit von 450 Jahren, wie Apostelgeschichte 13 sagt, war eine Zeit des Abfalls, aber es gab immer wieder durch Gottes Gnade Erweckung. Übrigens, hier habe ich mit dem Pfeil darauf gedeutet, hier auf dem Südabhang des Tempelberges sieht man diese mächtigen Steine. Das sind noch kananitische Steine der alten kananitischen Stadt Jerusalem. In der Richterzeit gab es, wie gesagt, immer wieder ein Aufleben durch Gottes Gnade. Und so war das auch unter Deborah, der Richterin Deborah und dem Richter Barak. Da wurde dieser Palast von Jabin nach Richter 4 erobert. Da sieht man da die Eingangsmauer, Eingangstreppe, diese mächtigen Säulen vor dem Palast, so ganz ähnlich wie später im Salomo-Tempel. Und da der eigentliche Thronsaal von König Jabin aus Richter 4. Aber erst nach der Richterzeit, schließlich unter David, wurde Jerusalem nochmals erobert. Und zwar im Jahr 1049 vor Christus. David erhob sogleich diese Stadt zur Hauptstadt der 12 Stämme Israels. Und Propheten in der Zeit Davids offenbarten, hier ist der Ort von 5. Mose. Das ist der definitive von Gott auserwählte Ort für die Opfer. Der Ort, an dem der Herr seinen Namen wohnen lassen würde. Und deshalb baute Salomo im Jahr 1013 vor Christus den ersten Tempel auf der Bergeshöhe von Moria oder Zion. Israel sollte also nur einen Tempel haben. Nur einen Ort für die Opfer. Und zwar aus dem Grund, weil es nur einen Gott gibt. Die Heiden rund um Israel herum, die haben viele Götter verehrt, die sie angesehen haben als Naturkräfte in der Schöpfung. Sie haben nicht den Schöpfer verehrt, sondern die Schöpfung. Und das waren viele Götter und da haben sie auch viele Tempel gehabt. Aber Israel kannte nur den Schöpfergott als wahren Gott. Und darum gab es nur einen Tempel für den einen Gott. Hier eine kurze Übersicht. Abraham kam ins Land Kanaan 2036 vor Christus. Es vergingen von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten 430 Jahre. Von dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, 1. Mose 12, und seinen darauffolgenden Ägyptenaufenthalt, angerechnet 430 Jahre bis zum Auszug aus Ägypten 1606. Dann 40 Jahre Wüstenwanderung, 6 Jahre Eroberung des Landes unter Josua, 14 Jahre bis zum ersten Richter Othniel. Die Richterzeit 1546 bis 1096. Eine Epoche von 450 Jahren, sagt Apostelgeschichte 13, bis auf Samuel. Und dann kam Israels Monarchie. Zuerst der König nach dem Herzen der Menschen, Saul, 40 Jahre, was mit einer Katastrophe endete. Dann der von Gott gewählte König, David, auch 40 Jahre. Und schließlich sein Sohn Salomo, auch nochmals 40 Jahre. Sie alle regierten über die 12 Stämme Israels. Aber, wir wissen, am Ende seines Lebens wandte sich Salomo von dem wahren Gott ab. Die Bibel macht klar, die Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers, das ist Götzendienst. Die Propheten hatten es klar gesagt, wenn ihr nicht umkehrt zum wahren Gott, wird es schwere Konsequenzen geben. Ihr müsst schließlich zurückkehren nach Babylonien, in das Land der Götzen, woher Abraham einst kam. Viele Propheten sind in Israel aufgestanden und haben Israel gewarnt. Propheten, die auch Bücher geschrieben haben, die wir im Alten Testament noch heute vor uns haben. Sie haben gewarnt, es wird eine Katastrophe geben, zuerst für Nordisrael und dann für Südisrael. Bereits nach dem Tod von Salomo spaltete sich das zwölfstämmige Volk im Jahr 976 vor Christus in zwei Königreiche. Das Nordreich der 10 Stämme und das Südreich der 2 Stämme, Juda und Benjamin, mit der Hauptstadt Jerusalem. Hier sehen wir die Königsdynastie der Könige der 10 Stämme. Die 10 Stämme nannte man pauschal Israel. Im Gegensatz zu den Südstämmen, die nannte man pauschal Juda. Wir sehen, nach Salomo kam Jerobeam der Erste. Dann Nadab, Baesha und so weiter. Das waren alles gottlose Könige. Bis auf den letzten König Nummer 19, Hosea. Schon der erste König Jerobeam der Erste baute in Dan und auch in Bethel ein Höhenheiligtum. Da standen an jedem Ort ein goldenes Kalb, das verehrt wurde. Und alle in allen Dynastien nach Jerobeam dem Ersten wurde dieses Kalb verehrt. Hier übrigens der originale Ort, den man in den vergangenen Jahren ausgegraben hat, in Tel Dan. Die Plattform, wo das goldene Kalb stand. Im Südreich war es auch sehr traurig. Nach Salomo kam sein Sohn Rehabeam, dann der Enkel Abiam und so weiter. 20 Könige. Aber es gab einen Unterschied. Unter gewissen Königen gab es eine Erweckung und damit eine Rückkehr zu Gott und zu seinem Wort, zur Bibel. Das war so unter Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und dann noch Josia. Aber nach Josia kamen nur noch gottlose Könige bis auf Zedekia. Und so musste sich das Wort Gottes erfüllen. Im Jahr 722 vor Christus kam es zum Untergang des Nordreiches. Die 10 Stämme wurden deportiert nach Assyrien. Und wo befindet sich Assyrien? Im heutigen Nordirak. Da waren die Städte, die Hauptstädte Ninive, Assur. 5. Mose 28, 25. Schon Mose hatte das vorausgesagt, unter den Flüchen, die über Israel kommen, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören. Es gibt dort 3 Landverlustflüche, die sich alle erfüllt haben. Zunächst 5. Mose 28, 25 durch die Wegführung der 10 Stämme. Der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben und du wirst ein Schrecken sein allen Königreichen der Erde. Das weist hin auf die Deportation, dass sie zu verschiedensten Völkern kommen und dort ein Schrecken sein werden, als Vertriebene, als Verfolgte. Das Südreich blieb noch länger bestehen, aber schließlich erfüllte sich 5. Mose 28, Vers 36. Das ist der zweite Landverlustfluch. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Und du wirst dort anderen Götzen anderen Göttern dienen. Da sehen wir die Deportation zu einer anderen Nation nach Babylonien, in den heutigen Südirak. Ja, die 10 Stämme in den Nordirak, die 2 Stämme in den Südirak, nach Babylonien. Das geschah unter König Nebukadnezar von Babylon. Hier sieht man übrigens den wieder aufgebauten Südpalast Nebukadnezars in der Stadt Babylon im Südirak. Das Werk von Saddam Hussein. Nebukadnezar zerstörte Jerusalem im Jahr 586 vor Christus. Er zerstörte den Salomonischen Tempel. Ein Volk, das nicht mehr an den einen wahren Gott glauben wollte, brauchte auch nicht mehr das Symbol für den einen Gott. So wurde auch der Tempel zerstört und das Volk wurde deportiert in 4 Phasen. Die Bibel berichtet uns von 4 Phasen, die datiert sind auf 606 vor Christus, dann 597, 586, da wurde der Tempel zerstört und 582 vor Christus. Jetzt sehen wir, der Kreis schließt sich. Abraham ging aus Babylonien, aus dem Südirak, aus ins Land Kanaan, weil er den falschen Göttern den Rücken gekehrt hatte, um dem wahren Gott zu folgen. Die Nachkommen Israels wandten sich von dem wahren Gott ab, den falschen Göttern zu, und so kehrten sie zurück wieder in das Land der Götzen nach Babylonien. Babylonien stieg zum Weltreich Nummer 1 auf Erden auf. Und zwar im Jahr 609, als das Assyrische Reich endgültig besiegt war. 70 Jahre babylonische Weltherrschaft. 609 fiel das Assyrische Reich endgültig und bis 539 regierten die Babylonier als Weltherrscher. Aber in diese Zeit hinein fällt die babylonische Gefangenschaft der Juden, und zwar ab 606 bis 539 vor Christus. Also genau 67 Jahre. In Jeremia 25,11 lesen wir, und diese Nationen im Nahen Osten werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Diese 70 Jahre beziehen sich auf die Weltherrschaft Babylons von 609 bis 539 vor Christus. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk seine Schuld heimsuchen. Und so geschah es. Im Herbst 539 eroberten die Perser und Meder das babylonische Weltreich. Aber ich habe schon ein bisschen vorgegriffen. Ich möchte nochmals sprechen von dem Untergang Jerusalems. Im Jahr 586 verbrannte Nebukadnezar Jerusalem, die Stadt des wahren Gottes, weil die Bürger Jerusalems, das jüdische Volk, sich von Gott abgewandt hatte. Und dieses Bild ist sehr bewegend. Diese Zimmer, die man hier sieht, von Häusern in der Davidstadt auf dem Südabhang des Tempelberges, das waren Fürstenhäuser um 600 vor Christus. Und man hat sogar Brandspuren gefunden, noch von der Zerstörung von 586. Und die Bibel berichtet, wie Nebukadnezar eben den Palast, den Tempel, die Stadt zerstörte. Und es wird auch ausdrücklich gesagt, wie er die Häuser der Fürsten verbrannte. Und da haben wir also authentisch die Fürstenhäuser in den Millo in der Davidstadt unten hineingebaut. Es war schrecklich. Babylon, die Stadt der Götzen, da wo Abraham einst ausging, in der Höhe. Und Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes am Boden. Die Juden gefangen zwischen Euphrat und Tigris. Und in dieser Zeit begann in vielen Juden eine innere Umkehr. Sie erkannten, wir sind so im Elend, weil wir abgefallen sind vom Wort Gottes, von der Bibel, von dem Gott der Bibel. In dieser Zeit entstand Psalm 137, da lesen wir in Vers 1. An den Flüssen Babels saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. Zion, der Tempelberg, der Berg, auf dem die Geschichte Jerusalems anfing. Und so kam das Ende des Exils, 539 vor Christus. Die Babylonier, die Perser eroberten, die Perser und Meder eroberten Babylonien. Übrigens, in wenigen Schlachten. Die Stadt Babylon wurde durch einen Putsch erobert und nicht zerstört. König Belsazar wurde anlässlich seiner letzten Party mit einem Schwertstreich beseitigt. Und so wurde Kyros, der große persische König Kyros, Oberkönig über das Gebiet von Babylonien. Er gab den Juden die Erlaubnis, gleich nach seiner Machtergreifung wieder heimzukehren in das Land der Väter, das aber von da an eine persische Provinz sein sollte. Halb autonom. Esra 1 beschreibt uns, wie Tausende von Juden aus der Gefangenschaft heimkehrten nach Zion. Hier eine kurze Übersicht. Wir haben gesehen, Israels Monarchie, das ist ein Schreibfehler, 3x40 Jahre, Saul, David, Salomo, 1096 bis 976. Dann kam die Reichsteilung, 976 vor Christus, 722 die Wegführung der 10 Stämme nach Assyrien und ab 606 die Wegführung Judas nach Babylonien. Im Jahr 586 das Ende des Königtums in Jerusalem, die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem. Interessant ist, der Beginn der babylonischen Gefangenschaft 606 war exakt 1000 Jahre nach dem Exodus. 1606 bis 606. Ja? Und gemäß Hesekiel 4 war eben die Zeit ab der Reichsteilung bis zum Untergang Jerusalems 586 eine Zeit von 390 Jahren. Viele Ausleger haben sich gefragt, was bedeuten diese 390 Jahre in Hesekiel 4,4? Das ist genau diese Zeit des Königtums, eben von Israel und Juda bis zum Untergang Jerusalems. 390 Jahre. Und 539 vor Christus dann die Heimkehr unter König Kores. Das war eine Heimkehr von wohl etwa 200.000 Juden. Die Bibel berichtet uns von etwas mehr als 42.000 Männern. Wenn wir die Frauen dazu nehmen, kommen wir auf über 80.000. Und die Kinder, eine Hochrechnung ergibt die Größenordnung von 200.000. Das Erste, was sie taten in Jerusalem, war nicht Häuser bauen, Mauer bauen, sondern das Erste war, sie begannen, den Tempel wieder aufzurichten. Zuerst nur den Altar, um wieder die Opfer zu haben, die einige Jahre eben nicht mehr gebracht werden konnten. Aber die waren ja so wichtig nach der Tora. Wir haben gesehen, wie zentral das Opfer in der Geschichte Israels ist. Der Altar, nächsten Jahr wird das Tempelhaus gebaut, so wie der zweite Tempel errichtet. Und die Juden damals, die heimkehrten, die kehrten heim in dem Wissen, wir werden eines Tages dem Messias, dem verheißenen Erlöser im Land Israel begegnen. Sie wussten ja, zum Beispiel schon aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, der Messias wird in Bethlehem geboren werden, also nicht irgendwo in Babylon. Wir müssen zurück ins Land, um dem Messias zu begegnen. Aber nicht alle gingen zurück. Viele reiche Juden blieben in Babylonien und waren so gnädige Geldgeber des damals halbautonomen Staates Israel. Und jetzt machen wir Pause Und dann kommen wir auf das wichtige Jahr 445 vor Christus, als Nehemia die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufbaute. Wir fahren jetzt weiter. Wie gesagt, im Jahr 445 vor Christus kam Nehemia nach Jerusalem, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und zwar, um den zweiten Tempel, ein damals bescheidener Tempel, zu schützen. Der Gottesdienst, das war das Wichtigste in Jerusalem, der sollte geschützt werden vor Feinden. Hier im Bild sieht man so etwas bräunlich. Das sind noch originale Überreste der Mauer von Nehemia. Gerade oberhalb des Millos, dieser Steinaufschüttung, die David gebaut hatte. Seinerzeit. Wir gehen einen Sprung weiter in der zeitlichen Abfolge. Im Jahr 19 vor Christus kam es zum Totalumbau des zweiten Tempels. Der zweite Tempel war alt und es musste eine Renovation geschehen. König Herodes herrschte damals im Auftrag der Römer über Israel, über das jüdische Volk. Er wollte sich beliebt machen bei den Juden und gab ihnen Unmengen von Geld, die sie verwenden konnten, zu einem wunderbaren Umbau des Tempels. Und zwar so, dass er auch vergrößert wurde. Die Fläche wurde auf die doppelte Größe, auf 144.000 Quadratmeter, ausgeweitet. Aber ich gehe jetzt nochmals zurück. Und zwar, weil dieses Jahr 445 vor Christus in Nehemia 2 erwähnt, so wichtig war. Schon damals, in der babylonischen Gefangenschaft noch, da hat Daniel als Prophet diese Prophezeiung bekommen, Daniel 9, Vers 25, von dem Moment an, wo ein Erlass ausgehen würde, Jerusalem wieder aufzubauen, könne man rechnen, wann der Messias kommt. Also zur Zeit von Daniel war Jerusalem eine Ruine. Aber in Daniel 9, 25 steht, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Hier sehen wir, vom Ausgang des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen. Das war 445 vor Christus, als der persische König Artaxerxes Nehemia die Erlaubnis gab, Jerusalem wieder aufzubauen. Von da an konnte man rechnen, zunächst 7 Jahrwochen, dann 62 Jahrwochen, bis der Messias kommt als Fürst. Das bringt uns genau auf das Jahr 32 nach Christus. Das war das Jahr, in dem der Herr Jesus auf dem Esel reitend vom Ölberg her nach Jerusalem einritt, an Palmsonntag, und da trat er auf als Fürst. Nur an diesem Tag, nicht damals in Bethlehem, als er in eine Krippe gelegt wurde. Das ist nicht das Bett für einen König. Aber an Palmsonntag. Und es ist so, eine Jahrwoche, hebräisch Shavua, ist eine Zeiteinheit hier von 7 Jahren. Aber die prophetischen Jahre der Bibel sind Jahre von 360 Tagen. In Offenbarung 11 werden 42 Monate gleichgesetzt mit 1260 Tagen. Da sieht man, prophetisch werden Monate zu 30 Tagen gerechnet. 12 mal 30, also 360 Tage. Das ist übrigens genau die Mitte zwischen dem Sonnen- und dem Mondjahr. Und der jüdische Kalender ist ja ein Mischkalender zwischen Sonnen- und Mondjahr. Ja, jetzt können wir eben das umrechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage, das gibt 173.880 Tage. Und tatsächlich, genau diese Zahl von Tagen, die kann man zwischen März, April, 445 vor Christus, und März, April 32 nach Christus schön einfügen. Warum März, April 445? Weil Nehemia 2 sagt, das war im Monat Nissan. Der jüdische Monat Nissan fällt bei uns auf März, April. Und Palmsonntag war auch im Monat Nissan, aber im Jahr 32 nach Christus. Also, das bedeutet auch März, April. Und man kann sogar Palmsonntag zurückberechnen von heute, dann war das 6. April, 32 nach Christus. Und wenn man die 173.088 Tage vom 6. April, 32 nach Christus zurückrechnet, natürlich unter Beachtung, wenn man rechnet von all den Schalltagen und so weiter, wenn man mit den normalen Jahren zurückrechnet, dann kommt man auf den 14. März 445 vor Christus. Das war damals genau 1. Nissan, Neujahrstag. Ja, und so hat der Jesus diese Prophetie wunderbar erfüllt, als er vom Ölberg her durchs Kidron-Tal nach Jerusalem einritt, als Fürst. Man fragt sich, warum ist die Zeit aufgeteilt in 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen? Nun, die ersten 7 Jahrwochen, die beziehen sich auf den Wiederaufbau Jerusalems. Das heißt also, innerhalb von 49 Jahren ab dem Erlass sollte Jerusalem wieder aufgebaut werden. Und das ist sehr wichtig. Es gab nämlich noch einen anderen Erlass an die Juden, Jerusalem wieder zu bauen. Schon 539, nach den 70 Jahren Babel, nicht wahr? Ich habe ja erklärt, die babylonische Herrschaft, Weltherrschaft begann 609 vor Christus, als das Assyrische Reich endgültig gefallen war. 3 Jahre später begann die babylonische Gefangenschaft, aber 609 begannen die 70 Jahre Babels, die gingen bis 539 vor Christus. Dann gab Kyros den Juden die Erlaubnis, ihr dürft zurückkehren. Und den Tempel und die Stadt bauen. Ja, jetzt sollen wir die Jahrwochen rechnen ab Kores oder ab Artaxerxes? Ab Artaxerxes. Warum? 49 Jahre nach dem Erlass von Kyros war Jerusalem überhaupt nicht aufgebaut. Nur der Tempel. Aber 49 Jahre nach Nehemia, da war die Stadt vollständig wieder aufgebaut. Vollkommen. Die Zahl 7 ist ja auch die Zahl der Vollkommenheit. Sieht man wörtlich und symbolisch, das muss nicht ein Widerspruch sein. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, aber es waren 49 Jahre. Zuerst nur die Stadtmauern, dann wurden die Häuser aufgebaut. Und so wusste man also, von da an muss man rechnen, denn 7 Jahrwochen vergingen, die Stadt war aufgebaut, dann kamen direkt die 62 Jahrwochen und dann kam Jesus Christus. Daniel 9,25b bezieht sich auf diesen Wiederaufbau, wenn es heißt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. In der Zeit von Nehemia war das jüdische Volk ständig durch Feinde bedroht. Man lese Nehemia 2 und folgende. Aber die Prophetie geht weiter. Hier habe ich angefügt, die Kreuzigung Jesu 5 Tage nach Palmsonntag. Und weiter hier die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 nach Christus. Auch das wird im Buch Daniel vorausgesagt. Denn Daniel 9,26 sagt, und nach den 62 Jahrwochen, die auf die 7 ersten gefolgt waren, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Nicht wahr? Genau am Ende der 69 Jahrwochen, kam der Herr Jesus als Fürst. Aber danach sollte er ermordet werden. Es wird nicht gesagt, wie viel. Einfach nach den 62 Jahrwochen. Aber da wird er weggetan, ausgerottet, ganz wörtlich, werden und nichts haben. Und so ist es geschehen. 5 Tage später die Kreuzigung. Und die Menge vor Pilatus hat geschrien, in Jerusalem, er werde gekreuzigt. Die Prophetie geht weiter. Ich lese in Daniel 9, 26 den nächsten Satzteil. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das muss ein Schock gewesen sein für Daniel. Er prophezeit davon, Jerusalem wird wieder gebaut werden, es kommt ein Erlass, dann kann man rechnen, wann der Messias kommt. Aber wenn der Messias kommt, wird er ermordet, er wird kein Friedensreich aufrichten, er wird nichts haben. Und dann kommt ein Volk und wird die Stadt, nicht eine Stadt, die Stadt Jerusalem und den Tempel, den zweiten Tempel, zerstören. Und genau so ist es gekommen. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer in einem brutalen Krieg Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und auch den zweiten Tempel. Diese Steine hier, die ich an der Südwestecke des Tempelbezirks fotografiert habe, das sind originale Tempelsteine, die die Römer nach der Verwüstung des Tempels noch extra einen um den anderen abbrechend runtergeschmissen haben auf die Straße, die da entlang der Tempelmauer entlang führt. Also an Ort und Stelle sieht man heute noch die Zerstörungsspuren. So hat sich das alles erfüllt. Und wenn wir jetzt weiterlesen in Daniel, der nächste Satzteil sagt, und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Bis ans Ende. Was ist das Ende? Das Ende, das ist ein biblischer Ausdruck für die Endzeit. Manchmal wird das genannt am Ende der Tage oder am Ende der Jahre oder in den letzten Tagen und so weiter. Die Endzeit ist in der Bibel immer die Zeit, wenn das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter zurückkehren wird. So zu ersehen aus Ezekiel 38, Verse 8 und 16. Das ist ganz klar. Also, Jerusalem soll zerstört werden und dann soll es bis in die Endzeit, bis in die Epoche, wenn die Juden dann wieder heimkehren ins Land, soll es eine Kette geben von Krieg und Verwüstung. Das wollen wir kontrollieren. Wir leben ja in der Zeit, in der die Juden zurückkehren ins Land der Väter, seit 1882. Jetzt wollen wir sehen, ob es vom Jahr 70 an eine Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem gegeben hat, bis in unsere Zeitepoche. Nicht wahr? Der Plan hier hilft uns, das sind die 69 Jahrwochen. Die Kreuzigung im Jahr 70, die Zerstörung Jerusalems. Und von da an wurden die Juden aus dem Land herausgerissen, in einem Prozess unter alle Völker zerstreut. Aber Daniel 9 sagt, bis ans Ende, bis in die Endzeit, Krieg, Verwüstungen. Und dann in der Endzeit wissen wir, da werden die Juden heimkehren. Ezekiel 38, 8. Und das geschah ab 1882. Jetzt schauen wir uns diese Kette an. Wie gesagt, im Jahr 70, Zerstörung Jerusalems, da kam mehr als 1 Million unter dem jüdischen Volk ums Leben. 135 nach Christus, Zerstörung Jerusalems durch Kaiser Hadrian. In diesem Krieg kamen wieder mehr als 1 Million Juden ums Leben. 614, Verwüstung Jerusalems durch die Perser. 629, Eroberung Jerusalems durch Byzanz. 638, 6 Jahre nach dem Tod von Muhammad, kamen die Muslime aus der saudischen Halbinsel und eroberten Jerusalem und setzten dann in der Folge den Felsendom auf den Tempelplatz. 1071, Eroberung durch die Türken. 1099, Eroberung durch die Kreuzfahrer aus Europa. 1187, Rückeroberung durch Sultan Saladin. 1244, Eroberung Jerusalems durch die Tataren aus Zentralasien. 1517, Eroberung durch die Osmanen, diese türkischen Herrscher. 1917, Eroberung Jerusalems durch die Engländer im Ersten Weltkrieg. Es gab 25.000 Tote, die meisten türkische, osmanische Soldaten. Es war eine furchtbare Schlacht. Und dann am Ende trat Sir Allenby of Harmagedon auf diese erhöhten Treppen beim Jaffa-Tor, heute vor dem Stadtmuseum von Jerusalem, und verkündigte die Befreiung Jerusalems durch die Engländer. Die Stelle kann man heute noch sehen. Also man kann dort Lord Allenby spielen. Ja, fürs Fotoalbum meine ich. Dann 1948, in diesem totalen Krieg der Araber gegen die Juden nach der Staatsgründung, Verwüstung Ostjerusalems durch Jordanien und dann Abtrennung Ostjerusalems durch eine Mauer, wie Berlin. 1967, Sechstagekrieg, Israel, nachdem die Araber zum zweiten Mal versuchten, die Juden auszurotten in Israel, erobert Ostjerusalem mit dem Tempelberg. Krieg und Verwüstungen bis in die Endzeit. Es ist genau so in Erfüllung gegangen, durch die Jahrhunderte hindurch. Und so können wir den Leuten beweisen, seht ihr das Buch Daniel, das ist echte Prophetie. Will ja niemand sagen, Daniel hätte im Mittelalter gelebt, ja? Oder im 20. Jahrhundert und das Buch Daniel geschrieben. Es ist echte Prophetie. Und das hat auch schon Mose so beschrieben in 3. Mose 26, 31. Gott spricht durch ihn, und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Also hier wird gesagt, Städte in der Mehrzahl. Nicht nur die Stadt Jerusalem sollte fallen, sondern die Römer haben unter Titus und dann später unter Kaiser Hadrian, 135 nach Christus, insgesamt etwa 980 Städte und Festungen in Israel verwüstet. Und seit dem Jahr 70 haben die Opfer im Judentum aufgehört und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Wie ist das möglich? Keine Opfer mehr. Nun, ich werde es gleich erklären, aber es ist so. Keine Opfer mehr. 3. Mose 26, 32. Gott sagt durch Mose, und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her, und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Das fruchtbare Land Israel sank ab dem Jahr 70 in einem jahrhundertedauernden Prozess immer mehr ab zu einer unansehnlichen Wüste. Und der Bibeltext sagt, und dann werden andere kommen und in diesem Land sich ansiedeln. Feinde Israels. Das wird gesagt, eure Feinde, die darin wohnen werden. Araber aus der Umwelt, die kamen und siedelten sich da an. In diesem verwüsteten Land. In 5. Mose 28, 64 haben wir den dritten Landfluch über Israel. Und der hat sich erfüllt im Jahr 70 nach Christus. Sieht man die drei? Genau schön, wie sie in der Bibel vorkommen, nacheinander. Zuerst Vers 25, Wegführung nach Assyrien. Dann haben wir gesehen, Wegführung nach Babylon. Und jetzt Vers 64, Zerstreuung der Juden in die ganze Welt. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das Ende der Erde, das ist nicht da, wo es plötzlich steil runtergeht, weil die Welt aufhört. Nein, das Ende der Erde, das ist das am weitesten von Israel entfernte Festland. Israel ist ja für Gott zentral. Da, an die Landbrücke der drei Kontinente. Aber natürlich Feuerland, Terra del Fuego in Südamerika, das ist am Ende der Welt. Oder Kolumbien ist am Ende der Welt und San Francisco auch. Auch Thailand und Japan und Kambodscha und auch die Philippinen, die noch mehr. Neuseeland, Australien. Ja, und die Juden sind wirklich in die ganze Welt, über alle 5 Kontinente hinweg, zerstreut worden in einem Prozess. Wie das hier steht. Auch das so eindrücklich, wie man auch ungläubigen Menschen beweisen kann, seht ihr, die Bibel ist Gottes Wort. So klar vorausgesagt und hat sich so klar in der Geschichte erfüllt. Warum gibt es thailändische Juden? Warum gibt es chilenische Juden? Und argentinische? Und kanadische? Und südafrikanische? Ja, eben weil sie zerstreut wurden bis ans Ende der Welt, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und wenn wir weiterlesen, hat Mose vorausgesagt, dass die Juden dann ständig gehasst und verfolgt werden unter diesen Nationen. Ich lese weiter, 5. Mose 28, 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten. Und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Wenn man sich das vorstellt, so ein so alter Bibeltext, und man könnte meinen, der Schreiber war im Konzentrationslager, in Auschwitz oder irgendwo anders. So schrecklich hat sich das erfüllt. Und ich möchte die Hauptereignisse der vergangenen 2000 Jahre zeigen. Denn durch 2000 Jahre hindurch hat sich diese Verfolgung erfüllt. Ich beginne nochmals mit 70 nach Christus. Jüdischer Krieg, mehr als 1 Million Tote durch die Römer. 115 bis 117 nach Christus. In Zypern, Ägypten, Kyrene und, ich setze das in Anführungsstrichen, Palästina. Weil die Feinde Israels begannen, nach der Zerstörung Jerusalems, das Land Israel Palästina zu nennen. Palästina, Mesopotamien, Hunderttausende von Toten gibt es unter den Juden. 40.000 werden aus Zypern vertrieben. 132 bis 135. Bei der zweiten Zerstörung von Jerusalem durch die Römer 530.000 Tote und etwa 500.000 Tote als Folge von Krankheit und Hunger. In den Jahren 70 und 135 nach Christus, da flieht etwa 1 Million Juden aus dem Land Israel nach Babylonien, in den heutigen Irak. 415 in Alexandria, in Ägypten. 100.000 Juden werden beraubt und verjagt. 499, grausame Verfolgung in Persien. 581, in Babylonien und Persien gibt es Judenverfolgung. 632, Vertreibung der Juden aus Arabien. Dann 640, wieder Vertreibung der Juden aus der arabischen Halbinsel wegen des Islams, der damals entstanden war. 721, wieder Vertreibung der Juden aus Arabien. 873, Verfolgung im Byzantinischen Reich. 930, Verfolgung wieder neu im Byzantinischen Reich. 1015, in Kairo werden 12.000 Juden getötet. 1033, auch wieder in Nordafrika, in Fez, mehr als 6.000 Juden getötet. 1066, Granada, mehr als 5.000 Juden getötet. 1096 im Rheinland, 12.000 Juden getötet. 1099 in Jerusalem, die Kreuzfahrer begehen ein Massaker an den Juden. 1146 in Spanien werden die Juden bedrängt. 1150 in Tunesien gibt es eine massive Judenverfolgung. 1232 in Marrakesch, da gibt es ein Massaker an den Juden und schließlich eine Verfolgung in ganz Marokko. 1236 in Frankreich, 3.000 Juden getötet. 1270 in Tunesien, massive Judenverfolgung. 1290 in England, 370.000 werden vertrieben. 1298 im Frankenland und in Bayern 100.000 Juden getötet. Das war schon lange vor den Nazis. 1306 in Frankreich Judenvertreibung. 1348 bis 49, das war die Zeit der Pest in Europa, wo ein Drittel umgekommen ist. Und man hat gesagt, die Juden sind an der Pest schuld. Und so kam es zu einer Judenverfolgung mit etwa 1 Million Toten. 1355 in Toledo, 12.000 Juden getötet durch den arabischen Mob. 1345 bis 1360 in Ungarn, Vertreibung der Juden. 1391 bis 1397 in Spanien, ein Massaker an den Juden. 1391, Palma, 50.000 Tote. 1420 in Toulouse, im Südwesten Frankreichs, Vernichtung der jüdischen Gemeinde. 1421 in Österreich, die Juden werden vertrieben. 1491, da werden 160.000 Juden aus Spanien vertrieben. 1495 in Litauen, Vertreibung der Juden. 1497 in Sizilien, Sardinien, Portugal, die Juden werden vertrieben. 1502 in Rhodos werden die Juden bedrängt. 1541 im Königtum Neapel, die Juden werden vertrieben. 1648 bis 56 werden in Polen 100.000 Juden getötet. 1727 in Russland werden die Juden vertrieben. 1747 wieder in Russland, Vertreibung. In der ganzen Zeit, 1750 bis 1830, als die osmanischen Türken über den ganzen Nahen Osten herrschten, da gibt es schwere antijüdische Maßnahmen. Und so fliehen viele Juden nach Persien und nach Indien. 1785 in Libyen gibt es eine blutige Verfolgung. 1864 bis 1880 werden in Marokko 500 Juden getötet. 1871 bis 1921 gibt es in Russland massive Pogrome, Verfolgungen in vielen Städten. Und schließlich 1939 bis 1945 in Europa durch die Nazis und ihre europäischen Kollaborateuren 6,5 Millionen Juden werden getötet. Übrigens nicht 6 Millionen, sondern 6,5. Das sind die neueren Zahlen. Während dieser ganzen Zeit der Verfolgung und Zerstreuung der Juden unter allen Völkern hatte Israel keinen Staat mehr. Aber das war ja vorausgesagt in Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Das war vorausgesagt. Staatenlos, ohne König, ohne Fürst. Opferlos, ohne Schlachtopfer. Aber nicht für immer, denn die Bibel sagt, danach werden die Kinder Israel umkehren oder zurückkehren. Das heißt ins Land. Und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. In den rabbinischen Kommentaren, in Mezudat David, findet man in jeder Rabbinerbibel, steht zu Hosea 3, Vers 5, David mal kam, so steht das, als ein Zitat, ja, aus dem Text, David mal kam, David ihr König, und dann wird erklärt, das ist der König Messias. In der Endzeit, nach dieser langen Zeit der Staatenlosigkeit, dann wird ein Suchen der Juden nach dem Messias kommen. Sie werden David, ihren König, suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Also in der Zeit der Rückkehr der Juden, dann wird eine Wende kommen. Nun überschauen wir schon ein bisschen Israels Geschichte ab dem Exodus bis heute, also 3600 Jahre grob. Und wir sehen, das Opfer war immer ganz zentral für die Geschichte Israels. Aber aufgrund des Opfers können wir die Geschichte Israels in zwei Perioden einteilen. In eine erste Periode, 1606 vor Christus bis 70 nach Christus, die Zeit der Opfer. Da gab es ja nur wenige Jahre zwischen dem ersten und zweiten Tempel, keine Opfer. Aber das war die Zeit der Opfer. Und nun 70 nach Christus bis heute, die Zeit ohne Opfer. Denn auf dem Tempelplatz, obwohl 1967 durch die israelische Armee erobert, hat man von israelischer Seite den Status quo belassen. Die Muslime dürfen weiterfahren wie bisher. Der Tempel ist nicht wieder aufgebaut worden. Keine Opfer. Warum? Werden wir gleich sehen. Aber wir sehen die Zeit ohne Opfer bis heute. Wie das Hosea vorausgesagt hat, lange Zeit ohne Opfer. Aber nicht ewig, nur lange Zeit. Ich meine, wenn die Bibel sagt, ewige Verdammnis, dann bedeutet das, dass es eine ewige Verdammnis gibt. Und wenn die Bibel sagt, viele Tage ohne Fürsten, ohne König und ohne Opfer, dann heißt das eben nicht ewig, sondern es war sehr lang, aber beschränkt. So einfach ist die Bibel. Der Wendepunkt war also im ersten Jahrhundert nach Christus. Und da muss man sich fragen, ja, aber was hat dazu geführt, dass das Zentrale des Judentums, das Opfer, wegfiel? Also da muss irgendetwas ganz Schwerwiegendes geschehen sein. Ja, das war ja auch schon so mit der babylonischen Gefangenschaft. Da verloren sie den Tempel und die Opfer für 67 Jahre. Und da war etwas Schweres geschehen, nämlich die Juden haben sich von Gott abgewandt und Götzendienst getrieben. Aber jetzt sind das nicht nur 67 Jahre, sondern grob gesagt fast 2000 Jahre. Also da muss etwas ganz, ganz, ganz Schwerwiegendes geschehen sein. Noch schwerer als Gott den Rücken drehen. Ja, die Verwerfung des Messias. Das war nicht nur, sie haben nicht an ihn geglaubt, sondern die Masse hat gesagt, er werde gekreuzigt. Das war die Verwerfung des Gottes Israels. Und das hat diese Wende bewirkt. Aber wir fragen jetzt rein historisch nach den Gründen, warum keine Opfer mehr. Vom 1. bis zum 7. Jahrhundert haben wir in Jerusalem die sogenannte römisch-byzantinische Periode. Die Römer und die Byzantiner hatten normalerweise kein Interesse, dass die Juden wieder einen Tempel bauen. Aber vom 7. bis zum 21. Jahrhundert haben wir in Jerusalem die islamische Periode. Und die Muslime, die haben überhaupt gar kein Interesse, dass die Juden wieder einen Tempel bauen in Ostjerusalem. Da kann man Muslime fragen, ob sie das toll fänden. Also das sind die äußeren Gründe. Sonst würde schon längst wieder ein Tempel stehen. Aber die Bibel hat gesagt, nein, viele Tage keinen mehr. Jetzt kann man sich fragen, ja, aber hat Gott sein Volk verworfen? Nein, sagt der Römerbrief. Römer 9 bis 11 erklärt, das jüdische Volk wurde als Volk einfach auf die Wartebank gesetzt. Und soll dann wieder seine volle Bedeutung bekommen in der Zukunft. Römer 11, Vers 1. Der Apostel Paulus im Jahr 57 nach Christus, also noch vor dem Jahr 70, schreibt, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams vom Stamm Benjamin. Nun zeigt uns aber das Alte Testament bereits die Bedeutung des Todes des Messias. Er wurde zwar verworfen und gekreuzigt, aber das war gerade in Gottes Plan, um da die Erlösung zu schaffen. Jesaja 53, Vers 10, um 700 vor Christus geschrieben, sagt, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Sehen wir, Gott sollte den Messias schlagen. Das ist nicht das Gleiche, was die Römer gemacht haben, als sie ihn gekreuzigt haben. Das ist nicht das Gleiche, was die Masse vor Pilatus verlangt hat. Weg mit ihm. Nein, Gott hat ihn geschlagen. Das heißt, am Kreuz, als die Finsternis kam für 3 Stunden, hat Gott seinen Sohn beladen mit unserer Schuld. Und dann in diesen 3 Stunden hat Gott seinen Sohn geschlagen als Richter. Das Gericht, das unser Teil gewesen wäre, für ewig im Feuersee, das hat der Herr Jesus am Kreuz getragen. Die Leiden von Seiten Gottes müssen wir unterscheiden von den Leiden von Seiten der Menschen. Die Leiden von Seiten der Menschen, die zeigten die Bosheit von uns Menschen. Aber die Leiden von Seiten Gottes, das waren die sühnenden Leiden. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und der Text sagt ganz klar, er stellt das Schuldopfer. Er stirbt als Opfer. Er erfüllt die Symbolik der Tieropfer im Tempel und in der Stiftshütte. Weiter. In Vers 10 lesen wir, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Da sehen wir das stellvertretende Sündopfer für unsere Sünden. Diese Prophetie ist so wunderbar. Bei den meisten, es gibt etwa 400.000 bis 500.000 bekehrte Juden heute, aktuell. Die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Darum die Frage ist völlig falsch, wenn Leute sagen, warum glauben die Juden eigentlich nicht an Jesus als Messias? Das stimmt nicht. Es gibt die, die glauben, es gibt die, die nicht glauben. Natürlich sind es mehr, die nicht glauben, als glauben. Aber eine halbe Million für ein Volk von 14 Millionen ist doch auch nicht schlecht. Ja, rechnen wir das mal um für die Schweiz. Ja, wir haben Mühe, um auf die gleiche Prozentzahl zu kommen. Es kommt darauf an, wo. In der Winterthur-Region, da ist der Prozentsatz viel höher als an anderen Orten in der Schweiz. Ja? Zum Beispiel. Also, hier sieht man etwas von der vollständigen Jesaja-Rolle aus Qumran, 2. Jahrhundert vor Christus. Jesaja 53 ist darin vollständig enthalten. Also man kann jedem Ungläubigen beweisen, schaut, diese Prophetie, die wurde vorher geschrieben und nachher hat sie sich erfüllt. Und jetzt verstehen wir, Jesaja 53 spielt wahrscheinlich bei den meisten der bekehrten Juden heute eine Schlüsselrolle im Zusammenhang mit ihrer Umkehr. Das Kapitel haut einen um. Also das lohnt sich mit Juden Jesaja 53 zu lesen und übrigens auch mit Nicht-Juden. Denn der Afrikaner in Apostelgeschichte 8, der Kämmerer aus Äthiopien, der wurde umgehauen durch Jesaja 53. Das funktioniert bei allen. Bei allen, die aufrichtig sind, ja? Nun, der Herr Jesus ist auferstanden, so wie Jesaja 53 das sagt. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, wird er seine Tage verlängern. Das heißt, er wird wieder leben. Und tatsächlich, 500 haben ihn lebendig gesehen. Und schließlich auf dem Ölberg, gegenüber vom Tempelberg in Ostjerusalem, hat der Jesus dann den Auftrag für die Weltmission gegeben. Als Auferstandener. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und so ging das Evangelium von der Landbrücke der drei Kontinente im ersten Jahrhundert schon nach Europa, weiter in Asien und nach Afrika. Aber eben auch nach Europa. Das wird so schön in der Apostelgeschichte beschrieben. Aber dann ging das Evangelium weiter in den vergangenen 2000 Jahren. Und heute gibt es Evangeliumsbotschaften auf Kassetten und CDs in mehr als 6000 Sprachen und Dialekten. Die ganze Bibel oder Bibelteile wurden übersetzt bis heute in 2800 Sprachen. Im Lauf der Jahrhunderte haben sich Millionen von Menschen in einer bewussten Umkehr zu Jesus Christus hingewendet. Und immer das gleiche Prinzip. Reue über die Schuld vor Gott, Bekenntnis der Schuld, konkret im Gebet Gott gegenüber und dann Annahme des Opfers und des geflossenen Blutes des Opfers. Des Herrn Jesus im Glauben. Das rettet Menschen. Die Juden waren zerstreut in der gleichen Zeit von 2000 Jahren, als die frohe Botschaft in der ganzen Welt verkündigt wurde. Was sie zusammenhielt, war eine Sehnsucht von 2000 Jahren. So wie es im Psalm 137, Vers 5 steht. Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so versage meine rechte Hand ihren Dienst. Es klebe meine Zunge an meinen Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Also, der Herr Jesus kam ein erstes Mal, das jüdische Volk wurde zerstreut, aber er wird wiederkommen und in der Zeit davor, sagen die Propheten, wird das jüdische Volk zurückkehren ins Land. Aber genau in dieser Zwischenzeit wurde die frohe Botschaft von Jesus Christus allen Nationen verkündigt. Und bis heute sind alle Nationen erreicht worden. Nicht alle Stämme, nicht alle Menschen, aber alle Nationen. Das musste sein nach Matthäus 24. Alle Nationen, sagt der Herr. Und dann können wir sagen, die Endzeit, das Ende dieser langen Zwischenzeit, hat begonnen nach der Bibel mit der Rückkehr der Juden. Also, Jesus Christus wird bald wiederkommen, um das Friedensreich des Messias für 1000 Jahre aufzurichten. Wir leben seit 1882 in der Endzeit. Da kehren die Juden zurück, so wie das in Amos 9, Vers 14 verheißen war, im 8. Jahrhundert vor Christus. Gott sagt, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Sehen wir, da geht es um eine definitive Rückkehr, auf die nie mehr ein Landverlust folgt. In Hesekiel 36, 24 hat Gott vor fast 2600 Jahren verheißen, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln, aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Da sieht man Überlebende aus den KZs mit der Israel-Fahne. Es ist so bewegend, wie sich das Wort Gottes erfüllt hat in unserer Zeit. Und dabei spielte der Erste Weltkrieg eine Schlüsselrolle. Im Ersten Weltkrieg hat das Osmanische Reich sich auf die Seite Deutschlands gestellt und da gingen die Alliierten, die Engländer und Franzosen, auf die Osmanen los und zerstörten dieses Reich. Und so kam es eben 1917 zur Eroberung Palästinas und Jerusalems durch die Engländer. Und während des Krieges haben die Engländer die Balfour-Erklärung herausgegeben und versprachen den Juden, sich einzusetzen, dass in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte entstehen könnte. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Also die königliche Regierung wird sich nach Kräften und Möglichkeiten einsetzen zur Schaffung einer nationalen Heimstätte der Juden in Palästina. Und nach dem Ersten Weltkrieg trat der Völkerbund zusammen, der Vorgänger der UNO. Und der Völkerbund hat die Balfour-Erklärung der Engländer überführt in internationales Recht. Ganz wichtig, dass man das versteht. Das war zuerst ein englisches Versprechen. Da hätten die anderen sagen können, gut, das interessiert uns nicht. Aber der Völkerbund hat daraus eine völkerrechtliche Grundlage gemacht. Und die Erklärung spricht von Palestine. Das war dieses Gebiet. Israel von heute mit Westbank und Gaza. Und ganz Jordanien, das war Palästina. Und jeder, der hier wohnte, ob Araber oder Jude, wurde genannt Palästinien. Juden haben von den Engländern eine Identitätskarte gekriegt, da steht Palästinien. Golda Meir war auch so eine Frau dort. Das war eine Palästinenserin. Ja, das muss man wissen, wenn Leute sagen, ah, die Palästinenser sollen endlich mal einen Staat haben. Welche Palästinenser? Aber, nun wichtig, 1921 hat England, das von dem Völkerbund den Auftrag bekam, Palästina zu verwalten für die weitere Zeit, beschlossen, wir teilen Palästina. Auch die arabischen Palästinenser, nicht nur die jüdischen Palästinenser, sollen einen Staat kriegen. Und so hat man 1921 ganz Transjordanien, was später Jordanien wurde, abgetrennt und den arabischen Palästinensern gegeben. 1946 wurde das Gebiet völlig unabhängig und da war Jordanien entstanden. Seither gibt es einen Palästinenserstaat mit 77% von Palästina. Das muss man unbedingt wissen. Das ist der Hammer, wenn man mit Journalisten spricht. Und die wissen das nicht. Und das kann man sogar auf Wikipedia nachlesen. Aber es kam nicht zu einem Judenstaat. Nach dem Ersten Weltkrieg. Es kam der Zweite Weltkrieg mit der Vernichtung von 6,5 Millionen Juden. Der Völkerbund wurde nach dem Krieg aufgelöst. Da hat ja nichts genützt, um den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Hat man eine viel bessere Organisation gemacht, die UNO. Und die hat beschlossen, 1947 in einer der ersten Sitzungen, wir teilen Palästina, und damit meinen sie Restpalästina, nochmals auf. In einen arabischen Palästinenserstaat und einen jüdischen Palästinenserstaat. Also die 23%, die blieben, die sollten nicht die Juden kriegen. Das wäre doch gerecht gewesen. Also 77 für die und 23 für die, oder? Das wäre doch richtig. Nach dem Urteil der Welt, ja? Ach wo, 12,6% für die Juden. Die Juden sagen wohl oder übel, ja, also, wir danken dafür. Die islamische Welt tobt. Gar nichts für die Juden. Denn nach islamischer Lehre dürfen Juden nicht über Gebiete herrschen, die einmal islamisch unter dem islamischen Gesetz waren. Aber als Folge des Zweiten Weltkriegs mit der Judenvernichtung haben die meisten der UNO-Staaten beschlossen, wir sind für einen Judenstaat. Das war November 1947. Zwar nochmals geteilt, aber wir wollen, dass die Juden 12,6% kriegen. Und dann kam eben der 14. Mai 1948, die Staatsgründung Israels. Ben-Gurion verkündigt übers Radio die Gründung des Staates Israel. 2000 Jahre sind vergangen, sprach er am Radio. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Aber die Engländer haben gerade die letzten Truppen abgezogen, am 14. In der Nacht zum 15. Da waren 9 arabische Armeen an den Grenzen stationiert, um den totalen Krieg, die Vernichtung der Juden, auszuführen. Und zwar ging es da unter anderem um die Armee von Irak, Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien, Jemen. Nach einem Jahr überlebt Israel. Aber sie haben erlebt, was Psalm 83, Vers 4 sagt. Die Feinde sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Im Juli 49 erwirkt die UNO einen Waffenstillstand. Jordanien annektiert das Westjordanland. Mit Ostjerusalem. Und dem Tempelberg. Die Juden im Westjordanland wurden massakriert oder vertrieben. Man hat sich gesagt, jetzt hat es nicht geklappt mit der Vernichtung der Juden. Aber später, die Sowjetunion hat die Araber aufgerüstet und 1967 waren sie überzeugt, jetzt werden wir sie vernichten. In diesem Hotel, Hotel Palestine in Alexandria, haben wir da eine Cola getrunken, habe ich das aufgenommen. Komisches Gefühl im Bauch. Also nicht wegen der Cola, sondern... Da haben die Führer der arabischen Nation beschlossen, jetzt vernichten wir Israel. Und da kam der Sechstagekrieg. Und es war ein furchtbarer Krieg. Nach den ersten Stunden war die Luftwaffe von Ägypten und Syrien weitgehend am Boden zerstört. Und dann am dritten Tag kam es zur Eroberung Ostjerusalems und des Tempelbergs. Man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Emotion war. Zurück in Zion. Da, wo der Tempel war. Jetzt könnte ja der Tempel wieder gebaut werden. Jetzt könnten die Opfer wieder zurückkehren. Das war wirklich das Erlebnis von Psalm 126. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, da waren wir wie Träumende, da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Zurück beim Tempel an der Klagemauer. Die Westmauer stellt nämlich einen Überrest der einstigen westlichen Stützmauer des zweiten Tempels dar. Am Sonntag, nach 6 Tagen, hat eine Nation überlebt. Es gab Ruhe an allen 3 Fronten. eine Parade in Jerusalem folgte. Das Ergebnis des Krieges: Eroberung der gesamten Sinai-Halbinsel, Eroberung des Gazastreifens, Eroberung des Westjordanlandes mit Ost-Jerusalem und dem Tempelberg, Eroberung der Golanhöhen, um Pufferzone zu schaffen gegen die Feinde. Wir sehen die Sehnsucht von 2000 Jahren. Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so verzage meine rechte Hand. Diese Sehnsucht von 2000 Jahren mündet in eine ganz neue Phase. Jetzt sind wir beim Ort des Tempels angelangt. Israel Ariel, einer der Soldaten, der war damals noch ein junger Mann, ja, nicht mit grauem Bart und so, ja. Der hat sich gesagt, oh, das ist ja unglaublich. Ich muss auf eine Bibelschule gehen. Er ging auf eine jüdische Bibelschule, eine Yeshiva, wurde Rabbiner und wollte dann ein Institut gründen, wo man die Tempelgeräte für den neuen Tempel bereits herstellt. Und da hat er das Tempelinstitut gegründet und da sind bisher nun viele Tempelgeräte wiederhergestellt worden, wie hier der goldene Leuchter. Zum ersten Mal hat Israel einen solchen seit dem Jahr 70. Und tatsächlich, die Bibel spricht davon, dass ein Tempel Gottes in der Endzeit stehen wird, in Jerusalem. Offenbarung 11, Vers 1 zum Beispiel. Und vielen anderen Stellen wird dieser Tempel Gottes und der Altar erwähnt. Nun müssen wir Folgendes wissen. Daniel hat nicht nur von 69 Jahrwochen gesprochen, sondern insgesamt von 70. Aber die 70. die war aufbewahrt für die Zeit nach der langen Zerstörung. Gerade für die 7 Jahre vor der Wiederkunft des Messias als König. Und sehen wir, was dazwischen kam? Fantastisch. Die Gemeinde. An Pfingsten. Die prophetische Uhr hat gestoppt an Palmsonntag. Ein paar Wochen später kam Pfingsten. Der Heilige Geist kommt in Jerusalem auf Erden und wohnt in den Gläubigen. Aber der Moment wird kommen, wo die Braut und der Geist wieder weggehen. Der Geist und die Braut sagen, komm. Jesus Christus wird wiederkommen, um die Gemeinde zu entrücken vor diesen Jahren der Katastrophe. Die Welt des Islams und der dritte Tempel. Das ist ein Konflikt. Eine Bombe, die im 7. Jahrhundert gelegt wurde, ja? Psalm 2, Vers 1 sagt, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Nun, die Bibel sagt, der Jesus wird die Gemeinde, alle Gläubigen heute, wird er entrücken und evakuieren. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Aber in Israel wird es dann eine Erweckung geben. Jesaja 10, 21, der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Jesaja 37, 32, denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen wird solches tun. Es wird eine Erweckung geben in Israel. Und zwar von Ost-Jerusalem aus. Vom Tempelberg aus. Ja, wo jetzt Juden beginnen zu wohnen, auf dem Südabhang in der Davidstadt. Da wird die Erweckung ausgehen. Also von denen, die mit dem Tempel und mit Zion verbunden sind. Aber der Antichrist wird kommen. Wie 1. Johannes 2, Vers 18 sagt. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Der Antichrist, das ist der größte Verführer, der sagen wird, ich bin der verheißene Messias. Und er wird die Massen in Israel verführen. Der Jesus hat gesagt in Johannes 5, 43 zu den jüdischen Führern, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Und so wird der Antichrist kommen und der wird ein Götzenbild machen. Das spricht, so sagt es Offenbarung 13, Vers 14. Und dieses Götzenbild wird er auf dem Tempelplatz aufstellen. Er wird ein Feind sein der Tempelbewegung. Sehen wir das? Und er weiß, wenn ich das Götzenbild aufstelle, dann können die Juden nicht mehr opfern, der Tempel ist unrein. Dann stoppt er die Schlachtopfer. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 15, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es. Also dieses Götzenbild wird Verwüstung bringen. Was für eine Verwüstung. Aber zuerst sagt der Herr Jesus für die gläubigen Juden, das sind zuerst 144.000 nach Offenbarung 7, die sich bekehren. Wenn ihr das seht auf dem Tempelplatz, da beim Altar, wird das sein, dann müsst ihr fliehen. Matthäus 24, 16 und 21, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Das wird der schrecklichste Weltkrieg werden. Aber der Überrest wird fliehen auf die Berge im Westjordanland. Und Jesaja 16 sagt, sie werden rübergehen nach Moab. Hier in Jordanien, jenseits des Toten Meeres, werden sie in der Wüste 3,5 Jahre überleben. Araber werden sie unterstützen. Ähnlich wie das mit den Juden im Dritten Reich geschehen ist durch Nichtjuden. Und dann kommt der katastrophale Angriff aus dem Norden. Das Götzenbild bringt Verwüstung, weil Gott dann seine schützende Hand von Israel, die von 1948 ständig über Israel war, wegnehmen wird und erlauben wird, dass der König des Nordens, nach Daniel 11, 40 bis 45, der von Norden kommende, Joel 1 bis 2, oder Assyrien in Jesaja 8, 10, 28, Micha 4, 5, Zacharia und in Zacharia 12, Vers 14, all diese Armeen von Norden werden Israel überrennen und das Land wird verwüstet und verbrannt werden. Der Jesus sagt in Matthäus 24, 22, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Zuerst sind diese 3,5 Jahre, da wurde der Antichrist verführt, dann stellt er sein Götzenbild auf und dann kommt die große Drangsal, 3,5 Jahre. Und dann kommt Jesus Christus wieder. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Wenn Gott nicht auf 1260 Tage beschränkt hätte, würde die Menschheit sich selber vernichten. Und wir sehen, die Friedensstadt wird dann im Zentrum der Weltkatastrophe sein. Wir sehen das schon heute, Zacharia 12, Vers 2. Gott sagt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Schale mit Alkohol, wenn man zu viel trinkt, kann man nicht mehr denken. Man kann nur noch denken, Jerusalem, heiliger Krieg, Kampf um die Al-Aqsa. Ja, für alle Völker ringsum. Schon heute ist das so, aber das führt zu dieser letzten Katastrophe. Denn der König des Nordens, das heißt eine Allianz von Großsyrien im Norden, wird Israel überrennen, um den Tempelberg zurückzuholen. Das ist ihr Ziel nach Psalm 83. Und das wird eine Katastrophe für Israel. Zacharia 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Also in der Not, ein Drittel von Israel wird Jesus Christus erkennen. Und zwei Drittel kommen um. Und sehen wir, das wird eine große Not sein. Eine ganz schwere Not im Leben ist oft die Chance, dass wir errettet werden. Aber eine schwere Not in unserem Leben kann auch das Gegenteil bewirken. Dass wir sagen, ich will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Aber wenn wir fragen, warum hast du dich bekehrt? Warum haben sie sich bekehrt? Viele können sagen, in schwerer Not habe ich gesehen, ich brauche den Herrn Jesus Christus. Und so wird in der Not dieser Drittel sich bekehren. Und dann kommt der Herr Jesus wieder auf dem Ölberg. Zacharia 14, 3. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und dieser Drittel, der überleben wird, wenn diese Großmacht aus Syrien, Irak, Nordirak, Israel überrennt. Zacharia 12, Vers 10. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid tragt. Das steht in der jüdischen Bibel. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Der Jesus kam ein erstes Mal, da wurde er durchbohrt. Und beim zweiten Mal werden sie auf ihn blicken. Und sie werden weinen. Das ganze Land wird weinen. Warum haben wir uns damals verworfen? Warum haben wir ihn abgelehnt? Die werden nicht sagen, ja, das waren die Leute damals. Nein, die werden sich mit der Schuld identifizieren. Ich habe ja in meinem Leben auch Jesus Christus abgelehnt, werden sie sagen. Und jetzt sehe ich es anders. Und dann gibt es auch Vergebung. Die werden weinen und dann werden sie Jesaja 53 wörtlich beten können. Vers 3. Ihr war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Wenn man das so von Herzen für sich persönlich beten kann, dann erlebt man eine richtige Bekehrung. Und da sehen wir das prophetische Drama nochmals im Zusammenhang mit Jerusalem. Ganz im Zentrum. Diese Stadt hat es wirklich in sich. Und gerade was heute geschieht. Aber eben, der Herr Jesus wird kommen und wird sein Reich aufrichten. Er wird von Jerusalem über die ganze Welt im Frieden regieren. Da wird es keine Kriege mehr geben. 1000 Jahre Frieden. Sacharja 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Hesekiel 47, 48 beschreibt, wie das Land dann neu verteilt wird und die 12 Stämme. Kann man alles heute schon einzeichnen? Das geht dann rauf bis Libanon und Syrien. Ja, ein bisschen größer. Die UNO gibt es dann nicht mehr. Die sagt dann nichts mehr. Ja, die Menschen werden verstummen. So steht es in Habakuk 3. Die Erde soll still sein. Und dann kommt der Herr. Und sehen wir hier dieses Hebopfer, ein Quadrat von fast 80 mal 80 Kilometer. Das ist Groß-Jerusalem nach Hesekiel 47, 48. Also alles rundherum wird eingemeindet in Jerusalem. Und das wird eine große Stadt sein, ja? Eine Weltstadt. Die Stadt des großen Königs. Und der Herr Jesus wird dann erklären, wie man den Tempel wieder reinigt, der entweiht war, und ausbaut wirklich nach den Plänen von Hesekiel 40 bis 48. Und so wird der Hesekiel-Tempel dann gebaut werden. Und im dritten Vorhof wird der Golgatha-Felsen integriert sein. Wenn die Menschen nach Jerusalem kommen, in den Vorhof, dann sehen sie, da, auf dem Fels, da war das wahre Opfer. Die Opfer da auf dem Altar, das ist nur eine Erinnerung. So wie früher in der Gemeindezeit mit dem Abendmahl. Ich war die richtigen Gläubigen, die haben nicht gesagt, das ist nochmals ein Opfer. Die haben immer gesagt, das ist eine Erinnerung an das Opfer von Golgatha. Ein für alle Mal dargebracht. Ja, und so wird der Herr Jesus von Jerusalem, der Stadt des Friedens, den Frieden Gottes, regieren in der ganzen Welt. 1000 Jahre. Ja, wir wollen noch beten. Herr Jesus, dein Wort ist wunderbar. Wir danken dir, dass wir dieses Wort haben und dass wir auch mit diesem Wort den Menschen, die dich noch nicht kennen, zeigen können, dass du durch die Bibel zu uns Menschen sprichst. Und danke, dass wir dieses Drama der Heilsgeschichte so überschauen dürfen und dürfen staunen über diese Wege Gottes, unausspürbar, gewaltig. Es übersteigt uns, aber wir sind da, um zu staunen. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, dass du das Opfer vor den Toren Jerusalems geworden bist, dass du Frieden mit Gott gemacht hast und dass wir diesen Frieden kennen dürfen. Aber hilf uns, dass wir jetzt noch die Letzten zu dir rufen dürfen, bevor die Katastrophe kommt und dass doch noch viel, so viele wie möglich auch in unserem Umfeld sich zu dir wenden. Und schenke uns diese Freudigkeit, Freimütigkeit und auch diese Entschiedenheit, um zu deinem Wort zu stehen in dieser Zeit, damit wir noch viele für dich gewinnen. Amen.